Wir loben unseren Gott, haben wir im Lied gesungen. Und wir haben auch von den Pfadfindern gehört, dass es dafür immer wieder auch Gelegenheit gibt. Wenn sie so unterwegs sind, nördlich des Altmühltals waren sie unterwegs. Und immer wieder steht man auch vor der Herausforderung, wo werden wir denn übernachten? Denn wir haben keine Zelte unterwegs dabei, sondern man fragt im nächsten Ort, wo man so Station machen möchte, wo gibt's eine Unterkunft? Und man fragt sich hier durch und, wie sagte Nati so schön, es waren Luxusunterkünfte. Natürlich jetzt nicht mit Sternen, wie man das vielleicht so von den Hotels kennt, aber so für die Pfadfinder, wenn man sonst also im Zelt schläft oder irgendwie so nur so ein Heuschober hat, dann ist das schon toll, wenn man ein richtiges Haus hat mit warmem Wasser, das aus den Wasserhähnen kommt. War eine tolle Zeit. Und immer wieder geht es darum, dass wir mit Gott reden, dass wir beten. Und die Frage stellt sich mir heute Morgen, wann beten wir? Wann betest du? In dieser Woche erzählte mir in einer Bibelstunde ein Jugendlicher, dass er eine ganz wichtige Schulprüfung hatte. Und wie das so ist, man betet davor. Und er hat auch gebetet, dass die Prüfung gelingt und dass er ein gutes Ergebnis erzielen würde. Aber er hat die Prüfung nicht bestanden. Wer hat Schuld? Nicht richtig gut genug gebetet? Hat der liebe Gott das nicht erhört? Aber er hat selbst sehr schnell gemerkt und hat es dann auch gesagt, ja, also eigentlich war ich's ja. Ich hätte ja vorher lernen müssen. Nur beten hilft in der Situation ja auch nicht. Ich habe die Gelegenheit, die ich vorher hatte, nicht genutzt. Wann beten wir? Oder auch, warum beten wir? Nun, das könnte man vielleicht ganz einfach beantworten, indem wir sagen, wir beten, weil wir ja glauben, dass Gott jedes Gebet hört. Und wir wissen, er kann es auch erfüllen. Und deshalb beten wir ja auch zumindest häufig vor wichtigen Entscheidungen. Manchmal vielleicht so nur nach dem Motto, weil wir sagen, na, es kann ja nicht schaden. Außerdem beruhigt es ja auch ein wenig und vielleicht hilft es ja. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Einstellung betet. Und manchmal, um dem Beten noch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen, wird auch noch ein Versprechen dran gehängt. So nach dem Motto, wie ich es vielleicht gerade so von dem Jugendlichen dort erzählte, und selbst kenne ich das ja auch aus meiner Zeit, wenn man so in die Schule noch gegangen ist und vor einer wichtigen Prüfung stand, dass man sagt, lieber Gott, also ich darf in Mathe keine 5 schreiben. Bitte sei doch bei mir. Und wenn das gelingt, ja, dann verspreche ich dir, gehe ich auch wieder regelmäßiger in die Gemeinde. Ich bete auch wieder jeden Tag. Und vielleicht kennt ihr das. Und man macht noch so ein paar Dinge, um dem Gebet noch ein wenig Nachdruck zu verleihen. Ich weiß nicht, wie es euch erging. Also wenn ich so an mich denke, nicht immer, aber doch recht oft, hat sich dann doch noch eine ordentliche Note ergeben. Nur das Ergebnis, hat man das wirklich Gott zugeschrieben? Oder war es dann doch meine eigene Leistung? Man sagte, ach, siehste, ich habe doch gut genug gelernt, hat alles geklappt. Und man war doch eher bei seiner eigenen Leistung und hat dem lieben Gott auch keinen Dank dafür ausgesprochen. Vielleicht höchstens so ein flüchtig dahingesprochenes Danke, aber der Glaube blieb dann doch oft oberflächlich. Jedenfalls, wenn ich es von mir selber sage. Ich möchte mit euch heute mir eine Begebenheit in der Bibel anschauen, wo es, ja, denke auch, recht oberflächlich erst ist und wo wir auch als Hörer, als Leser mehr erwarten würden. Und ich lade euch ein, eure Bibel zur Hand zu nehmen, sofern ihr sie dabei habt, und mit mir das Lukas-Evangelium aufzuschlagen. Und dort möchte ich im 17. Kapitel eine Begebenheit mit euch lesen, die vielleicht viele schon kennen, die mich aber gerade so in der letzten Woche einfach nochmal angesprochen hat. Und ich möchte mit euch lesen Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Lukas 17, 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Soweit diese Geschichte. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Was ist euer erster Eindruck? Fällt euch vielleicht auch das Sprichwort ein, Undank ist der Welt Lohn? Oder ist das nicht empörend, was hier passiert? Jesus heilt 10 Menschen und nur einer kommt zurück. Aber es lohnt sich, einen zweiten Blick auf die Geschichte zu werfen. Und ich möchte doch einmal mir mit euch heute vergegenwärtigen, was hier passiert. Fangen wir ganz vorne an in dieser Beschreibung. Jesus zieht mit seinen Jüngern durch Samarien. Das ist, denke ich, schon bedeutsam. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und von Galiläa zieht er durch Samarien hindurch. Es hätte auch andere Wege gegeben. Und der normale, in Anführungszeichen, Jude mied auch Samarien. Denn dieses Gebiet, in dem die Samariter wohnten, galt aus jüdischer Sicht als unrein. Dort wohnten nicht die Rechtgläubigen, sondern eine Mischung von, sagen wir es mal salopp, Ausländern und Juden oder Ausländern, die zwar auch Juden waren, aber ihren Glauben anders lebten. Das war so die Volksmeinung über die Samariter. Aber Jesus lässt sich davon nicht beeindrucken und scheinbar zieht er einfach mitten hindurch. Jesus achtet oftmals nicht die Grenzen, die bestimmte Menschen in ihrem Urteil abgesteckt haben. Und wir wissen aus dem weiteren Leben, dass er unter anderem gerade auch deshalb immer wieder in Konflikt mit seinen eigenen jüdischen Glaubensbrüdern gerät. Aber er demonstriert damit auch den souveränen Willen Gottes, der sich nicht die Freiheit des Heiligen Geistes von Menschen einengen lässt. Und manchmal, das denke ich, kennen wir selbst, meiden wir auch Gebiete oder Menschen, weil wir anders sind als wir. Und in manchen Städten, da gibt es Stadtteile, da fährt man besser nicht durch mit dem Auto oder geht erst gar nicht durch. Und manchmal meiden wir auch Menschen, weil sie anders aussehen, anders leben, eine andere Hautfarbe als wir und wir sondern uns ab. Aber Jesus durchbricht genau hier diese Grenze. Er geht durch Samarien. Und hier begegnet er dann noch einer ganz besonderen Randgruppe. Denn sie leben nicht nur in dieser gemiedenen Region der Samariter, sondern sie sind darüber hinaus Aussätzige, denen man aus verständlichen Gründen auch nicht näher kommen wollte. Aussätzige, so nannte man sie in der Bibel. Dankeschön. Wir würden heute sagen, Leprakranke. Eine Krankheit, die damals, ja, man sich schlimmer nicht vorstellen konnte. Sie war unheilbar. Heute kann man die Krankheit stoppen, wenn man Medikamente hat, aber wenn man das nicht hat, auch dann wird es immer schlimmer. Erst verändert sich die Haut, dann verlieren so die Extremitäten, werden immer kleiner, Finger bröckeln ab, bis nachher nur noch so die Stümpfe übrig bleiben. Also keine besonders angenehme Krankheit. Hoch ansteckend. Angehörige dürfen den Kranken zu bestimmten Zeiten Nahrung bringen. Und da gibt es ausgemachte Plätze, die in sicherer Entfernung von diesem Lepra-Ghetto war. Und dort hat man etwas zu essen hingestellt und ist dann schnell wieder weggegangen. Und wenn alle weg waren, dann konnten die Kranken kommen und sich das Essen holen, damit sie auch etwas zu essen hatten. Und ausgerechnet diese Leute, von allen gemieden, sie zeigen hier eine vorbildliche Glaubenshaltung. So meine ich jedenfalls. Sie sehen Jesus dort kommen und sie sagen, das ist unsere Chance. Und sie rufen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie wenden sich also an Jesus Christus, vertrauensvoll und auch mit der Erwartung an ihn. Und mit Respekt und Liebe achten sie auch seine Autorität, indem sie ihn ja hier auch nennen, lieber Meister. Und sie appellieren an sein Erbarmen. Und wir wissen, auch wir sind ja auch auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Denn was wir wirklich nötig haben, Und was uns rettet, auch das kommt von Gott. Erbarme dich unser, rufen sie. Und Jesus? Er wendet sich ihnen zu. Und die Kranken glauben, machen sich auf den Weg, werden gesund. Und eigentlich könnte die Geschichte doch hier enden. Mit einem klassischen Happy End. Doch Lukas, er muss weitererzählen. Und gerade durch das, was er jetzt weitererzählt, da kippt die Geschichte ein wenig. Nur einer kommt von Zähnen zurück. Und mit der tollen Geschichte, die es bisher war, haben wir plötzlich ein Problem. Denn genau dadurch, dass ja nur einer von den Zähnen zurückkommt, da wird es problematisch. Und wir fragen uns, was ist die Botschaft dieser Geschichte? Wo liegt der Knackpunkt? Worum geht es? Klagt Jesus hier über die Undankbarkeit der Welt? Undank ist der Welt Lohn, wie ich am Anfang sagte. Oder will er uns erziehen? Wir kennen das vielleicht von früher, wenn man als Kind Dank gelehrt bekommt. Da bekommt man etwas geschenkt und die Kinder sind ganz begeistert davon und die Eltern fragen dann, na, wie sagt man? Und das Kind, ja, weiß natürlich, was es jetzt zu sagen hat. Danke. Ja, und das Wort ist gesagt und schon ist die Welt wieder in Ordnung. So bekommt man doch oft Danke beigebracht. Will Jesus uns hier anständiges Verhalten beibringen? So eine Art Knicke für Gläubige? Mahnt uns deshalb die Bibel auch, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat? Na, wie sagt man? In diesem Evangelium sind 10 Männer, die es auch wissen müssten. Sie haben diesen Jesus ja ganz offensichtlich gekannt, irgendwas schon mal von ihm gehört und gewusst, bei ihm, da gibt es Hilfe. Deshalb wenden sie sich ja an ihn. Und sie haben bestimmt Dinge auch von ihm gewusst. Und dann werden sie gesund und neun vergessen scheinbar, was sich gehört. Und wenn wir uns die neun anschauen, müssen wir auch feststellen, eigentlich haben sie nichts Böses getan. Im Gegenteil, sie haben sogar ihre religiöse Pflicht erfüllt und sich einmal im Tempel sehen lassen. Deshalb, worum geht es in dieser Geschichte? Ich denke, es geht um den Glauben. Es geht um den Glauben und es geht um Schritte des Glaubens. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Heilungsgeschichte ist das Wort Glaube, das ja auch vorkommt. Und im weiteren Verlauf wird das auch deutlich. Jesus stellt alle 10 ja auf die Glaubensprobe. Er sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Ich finde das schon bemerkenswert. Jesus lässt ihnen die Heilung nicht an Ort und Stelle zukommen. Ihr wisst, das hat er auch manchmal getan. Dort kam jemand zu ihm und er hat ihn dort sofort geheilt. Denen 10 sagt er aber, geht, macht euch auf den Weg. Und in der damaligen Zeit war es Sache der Priester, einen geheilten Aussätzigen öffentlich für rein zu erklären. Erst dann durfte er wieder in die Lebensgemeinschaft der Menschen auch eintreten, dazugehören. Und darum schickt Jesus sie zu den Priestern. Aber in dem Moment, wo er sie losschickt, sind sie ganz offensichtlich noch nicht geheilt. Und die 10 gehen los, sofort. Und ich muss schon sagen, da bin ich beeindruckt. Welch ein Vertrauen auf dieses eine Wort, geht hin und zeigt euch den Priestern, machen sie sich auf den Weg und sagen, jawohl, wir glauben dran. Und so machen sie sich als Kranke auf den Weg. Ausdrücklich heißt es ja in unserer Geschichte, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Also erst als sie losgingen. Und ich stelle mir das so vor, dass je weiter sie gegangen waren, desto heiler wurden sie. Und wenn sie jetzt auf Jesu Geheiß als Kranke losgehen, dann haben sie doch die erste Glaubensprobe auch schon bestanden, die Jesus ihnen zumutet. Im Vertrauen auf sein Wort gehen sie los. und im Vertrauen auf sein Wort werden sie unterwegs rein, gesund. Und sie kommen zu den Priestern und werden für geheilt erklärt. Also, das ist so der erste Schritt des Glaubens. Und ich glaube, dass es um den Glauben geht, zeigt sich auch im Fortgang der Geschichte. Genauer gesagt, es geht um den christlichen Glauben. Denn christlicher Glaube ist der Glaube an Jesus Christus. Vielleicht hört sich das banal an, doch ich glaube, das ist es nicht. Denn 10 Aussätzige wurden geheilt, doch nur einer fand wirklich zu Jesus Christus. An der Stelle vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs. Manche denken ja auch heute noch, ja früher, da war alles viel einfacher gewesen, an Jesus zu glauben. Wenn ich damals gelebt hätte, als Jesus auf dieser Erde war, da wäre das doch ganz einfach gewesen. Da zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Land, predigte und tat Wunder. Da sah man noch etwas, das was passierte. Da konnten die Leute auch leicht glauben. Und hinter diesem Denken steht aber auch eine Überzeugung, wenn man so sagt, ja, wenn Gott heute Wunder täte, dann würden wir auch glauben können. Und viele formulieren das ja auch so. Also wenn der Unfrieden, wenn die Kriege, die Ungerechtigkeit in aller Welt ein Ende hätte, wenn Gott da mal aufräumen würde und das alles beseitigen würde, das Hungerelend auf dieser Welt, den Terrorismus, die Krankheiten, Krebs, der ja auch immer wieder seine Opfer fordert, oder auch andere Krankheiten, die uns liebe Menschen hier sterben lassen. Ja, wenn Gott da was tun würde, dann könnten wir glauben. Wenn dieses Wunder geschehe, dann wäre es möglich. Aber liebe Gemeinde, unsere Geschichte sagt, diese Einstellung stimmt nicht. Wunder führen nicht zu einem lebendigen Glauben an Christus und Gott. Oder ist nicht an 10 Aussätzigen ein großes Wunder geschehen und nur einer findet zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus? Sie kannten Jesus persönlich, sind ihm persönlich begegnet. Das erste Vertrauen haben alle 10 investiert. Aber zum christlichen Glauben gehören noch weitere Schritte dazu. Und als nächstes geht es nämlich auch um Erkenntnis. Und der 10. Aussätzige, und das ist ja noch der besondere Punkt auch an der Geschichte, ein nicht-kirchlicher, würden wir vielleicht heute sagen, ein Nicht-Jude, nämlich ein Samaritaner, er erkennt, als er geheilt wurde, dieser Jesus von Nazareth ist mehr als irgendein Mensch. Er ist nicht einer wie ich, er steht mit Gott im Bunde. Und als er mich heilte, da wirkte Gott an mir. Und deshalb betet er Jesus auch als seinen Erlöser an. Und diese Erkenntnis führt dann bei diesem Samaritaner zum Bekenntnis, dem nächsten Schritt des Glaubens. Er kehrt um und geht zu Jesus zurück. Er preist Gott mit lauter Stimme, dass er ihm durch Christus geholfen hat. Und er fällt Jesus zu Füßen und dankt ihm. Und er gibt, so sagt es unser Text, mit seinem Bekenntnis Gott die Ehre. Und das beinhaltet also auch dieses Bekenntnis immer auch Anbetung und Dank. Das Vertrauen auf Jesus, die Erkenntnis, dass Gott durch Jesus wirkt und das Bekenntnis zu Jesus und Gott. Ich glaube, diese 3 Schritte machen den christlichen Glauben auch aus. Und von den 10 Aussätzigen, denen das Wunder der Heilung zuteil geworden ist, hat nur einer zu einem solchen lebendigen Glauben an Christus gefunden. Die übrigen 9 sind so im Vorfeld des Glaubens stecken geblieben. Ja, so das erste Vertrauen hatten sie. Aber das Heilungswunder hat sie nicht zu einer lebendigen Christusbeziehung geführt. Also deshalb noch einmal, Wunder schaffen offensichtlich keinen Glauben. Und dann drängt sich natürlich immer noch eine Frage auf, vielleicht brennt sie auch euch auf den Lippen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den 9 und diesem einen? Über den Glauben haben wir jetzt schon gesprochen. Aber was mögen denn die Begründungen der 9 gewesen sein, dass sie eben nicht zu Jesus gegangen sind? Und ich habe mal so darüber nachgedacht und ja, wenn sie hier wären, könnte man sie ja mal fragen, wäre bestimmt spannend gewesen. Ich habe mal so ein bisschen fantasiert und habe so als eine Begründung geschrieben, vielleicht sagte einer, ich bin von Natur aus ja nicht undankbar. Aber ich wollte erst meiner Familie und meinen Bekannten zeigen, dass ich gesund war. Ja, danach wollte ich schon danken, aber als ich hinkam, war Jesus schon weitergegangen. Vielleicht sagte auch ein zweiter, ja gewiss wollte ich Jesus danken, aber doch nicht zugleich mit einem Samariter. Ich bin doch ein gläubiger Israelit. Also, und als ich dann nachher weitersuchte, alleine, da war Jesus schon weitergewandert. Und wieder ein Dritter sagte vielleicht, ja, ich wollte Jesus schon Dankeschön sagen, aber ich wollte da nicht mit leeren Händen auftauchen. Ich habe nach einem Geschenk gesucht, aber ich bin ja noch ein ganz armer Mensch und ich habe nichts Passendes gefunden. Und vielleicht sagt auch ein Vierter, also grundsätzlich hatte ich schon vor, Jesus zu danken. Als ich mich den Priestern zeigte, war ich geheilt, doch ich wusste ja nicht, ob das auch von Dauer ist. Vielleicht kam mir die Krankheit wieder, aber jetzt so nach ein paar Wochen, als ich sehe, es ist von Dauer, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo Jesus ist, wo ich hingehen soll. Und ein Fünfter sagte vielleicht, ja, ich wollte ja hingehen, aber ich dachte, Jesus ist bestimmt schon weitergezogen. Der hat bestimmt nicht auf mich gewartet, ob ich ihn finden würde. Aber ich habe versprochen, dass ich jetzt ein besserer Mensch werde als vorher. Und ein Sechster sagt vielleicht, eigentlich wollte ich Jesus danken. Aber mir fiel ein, dass er für das viele Gute, das er den vielen tut, gar keinen Dank erwartet. Ja, da bin ich dann auch nicht hingegangen, ihm Dankeschön zu sagen. Und vielleicht sagte der Siebte, also ich bin ja sonst nicht undankbar. Aber in der Freude des Wiedersehens, da habe ich es glatt vergessen. Und als es mir wieder einfiel, da war es zu spät. Da war Jesus schon in Jerusalem. Und ein anderer, ein Achter, er sagt vielleicht, es gab viele Aussätzige. Aber Jesus hat nur uns 10 geheilt. Und mich bestimmt deshalb, weil es mein anständiges Leben war, das mich so herausgehoben hatte, dass Jesus veranlasste, gerade mich zu heilen. Und ein Neunter sagte, wirklich, ich wollte ihm ja danken, aber die meisten sind eben halt auch nicht zurückgegangen zu Jesus und ich mache nur das, was alle tun. 9 Möglichkeiten. Faszinierend ist aber, dass all die 9 ganz offensichtlich gesund geworden sind. Aber, so möchte ich sagen, nicht heil. Und wenn wir jetzt diesen einen Samariter fragen, was sagt er? Er hätte vielleicht geantwortet, ohne zu atmen kann ich nicht leben. Ohne Jesus zu danken, da konnte ich nicht nach Hause gehen. Ich musste erst einmal meine Dankbarkeit loswerden bei diesem Jesus, der so Großartiges an mir getan hat. Und so erlebte er Gesundung, aber er erlebte mehr. Er erlebte Glück und er erlebte Heilung. Und wie hat es ein Mensch mal so wunderschön formuliert? Wer dankt, weiß, dass man nicht alles sich selbst zu verdanken hat. Wer dankt, weiß, dass man nicht alles sich selbst zu verdanken hat. Er wusste, da ist jemand Größeres als ich und dort möchte ich hingehen und Dankeschön sagen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, über diese Einstellung dieser 9, diese Undankbarkeit, wie wir vielleicht auch formulieren würden, warum sind sie denn nicht zurückgegangen, haben wir schon ein paar Gründe genannt. Aber ich denke, ganz wichtig ist eben halt auch eines. Sie waren von Stolz geprägt. Denn wer Danke sagt, er gibt dir auch zu, dass er sich nicht selbst den Erfolg zuzuschreiben hat. Wie habe ich gerade gesagt? Wer dankt, weiß, dass man nicht alles sich selbst zu verdanken hat. Aber unserem Ego widerstrebt das sehr häufig, denn wir alle wollen doch unabhängig sein, unabhängig von anderen Menschen und auch von Gott. Aber Dankbarkeit bewirkt genau das Gegenteil. Sie greift hier unseren Stolz an und der Undank, das kommt dann unserem Innersten oft näher. Und aus diesem Undank folgt auch Vergesslichkeit. Merkt ihr das manchmal auch? Wir vergessen das Gute schnell. Das, was uns Gutes widerfährt, das nehmen wir auch als selbstverständlich hin. Das muss ja auch so geschehen. Komischerweise hakt sich aber das Negative ganz tief und ganz fest in unserem Denken ein. Und manchmal wissen wir noch was, was irgendjemand mal vor x Jahren zu uns gesagt hat, noch im Wortlaut. Gute Worte, die nehmen wir so mit und daran denken wir nicht mehr. Liegt darin vielleicht auch die Ursache für die vielen Negativmeldungen, die uns jeden Tag begegnen, zum Beispiel in den Medien? Das Gute, das interessiert uns gar nicht mehr, das wollen wir gar nicht mehr hören. Aber an dem Schlechten, da bleiben unsere Gedanken hängen. Und darauf hat sich unsere Gesellschaft auch eingestellt. Und worum drehen sich unsere Gespräche mit unseren Freunden und Bekannten und Nachbarn? Herrscht da vielleicht das gleiche Verhältnis 9:1 zwischen dem Negativen und dem Guten? Auf 9 negative Themen kommt ein positives, ein aufbauendes? Wir sollten uns das mal fragen und das Gute nicht so häufig vergessen und immer nur an das Negative denken. Denn wenn wir das in unserer Umwelt verbreiten, haben wir genau auch die gleichen Effekte um uns herum. Und aus dieser Vergesslichkeit, dass wir immer das Gute vergessen, folgt auch oft eine Gleichgültigkeit. Die man sagt, naja, ich kann ja an dem Leid der Welt nichts mehr ändern. An dieser ganzen Negativstimmung, was macht's für einen Unterschied, wenn ich mich da jetzt ausklinke? Man zieht sich dann vielleicht zurück in sein Privatleben, finden uns damit ab, dass unsere Welt nun mal so gottlos ist und wir paar Christen können daran auch nichts mehr ändern. Aber dieses Denken ist letztlich nicht biblisch. Jesus und die ersten Christen haben sich in dieser Welt engagiert. Sie haben sich nicht mit der Gottlosigkeit, wenn man das mal so nennen möchte, abgefunden. Deshalb gilt auch für uns die Herausforderung. Wann haben wir uns denn das letzte Mal für christliche Werte eingesetzt, auch in der Öffentlichkeit? Und ein nächster Punkt ist die Unzufriedenheit. Die spürt man ja oft schon bei den Kindern. Also wenn ich in der Schule bin und dort im Religionsunterricht, dann merkt man das ja auch. Der hat Feinliner, ich habe nur normale Stifte, der hat eine schönere Jeans als ich, der berühmte Bock- und Mastkalb-Vergleich, den wir ja schon finden im Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Dieser verhängnisvolle Vergleich geht immer auf. Du hast nicht mal mir einen Bock gegeben, diesem aber unser Mastkalb. Also ich habe ja nichts bekommen, aber der Böse, der bekommt jetzt gleich das großartige Geschenk. Das funktioniert immer. Vergleicht mal in eurem täglichen Leben. Das geht vom Kleinkind bis zu den Urgroßeltern, das funktioniert. Die anderen haben es immer besser als ich. Egal, wer den Vergleich anstellt. Und ihr merkt schon, wenn wir so denken, ist das auch negativ. Und das führt zur nächsten Stufe, letztlich manchmal bis in die Verzweiflung hinein. Und wir sagen, es geht nicht mehr weiter. Und genau hier möchte Gott eingreifen. Er möchte uns Dankbarkeit mit auf den Weg geben. Und wir alle wissen, Dankbarkeit ist ein unbequemer Weg. Der Samariter kehrte zu Jesus um und fiel vor ihm nieder. Und der Grund war seine Dankbarkeit gegenüber Jesus. Und damit bekannte er auch öffentlich, Jesus hat mich geheilt. Ihr merkt schon, Dankbarkeit ist selten auch eine Sache der Privatsphäre. Sie geschieht im Bekenntnis vor anderen und mit anderen. Wir haben Gutes von Gott empfangen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir heute hier zusammengekommen sind und Gottesdienst feiern. Wir wollen Gott Dankeschön dafür sagen, dass er uns das Leben gibt. Und aus dieser Abhängigkeit Gottes, wenn wir wissen, wir sind von ihm abhängig, folgt die Hingabe unseres Lebens. Der Samariter tut das, indem er sagt, Herr, hier bin ich gebe mich dir hin. Er vollzog einen Herrschaftswechsel. Nicht mehr sein Stolz, sein Ego prägte sein Leben, sondern Jesus regierte ihn. Und aus dieser Dankbarkeit folgte Rettung. Denn im Griechischen sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. In der Lutherbibel steht ja, dein Glaube hat dir geholfen. Aber es geht nicht nur um Helfen im Sinne von, jetzt ist dir geholfen worden, du bist gesund geworden. Es geht um Rettung. Mit anderen Worten, an unserer Dankbarkeit gegenüber Jesus hängt unser Heil, unser ewiges Leben. Wir können es auch so sagen, bei dem Samariter ging die Heilung unter die Haut. Bei den anderen blieb es nur oberflächlich. Und damit war er nicht nur heil, sondern fand auch den Heiland. 10 Menschen hat Jesus gesund gemacht, aber nur einer von den 10 wurde gerettet. Ich habe noch ein altes deutsches Sprichwort gefunden. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Heute ist es nicht mehr so geläufig. Dort heißt es, Danken kostet nichts und gefällt Gott und Menschen wohl. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und trotzdem fällt es uns oft schwer, Dankeschön zu sagen. Aber Dankbarkeit ist immer eine Sache des Bewusstseins. Und Danken hat auch mit Denken zu tun. Wer dankt, weiß, dass das Geschenk, das man bekommt, nicht selbstverständlich war. Wer Gott dankt, der weiß, dass auch der Erhalt des Lebens, die Gesundheit, der häusliche Friede, der Besitz, all das, was wir haben, gute Freunde, Zeit, Friede, den wir auch in unserem Land genießen dürfen, nicht selbstverständliche Gaben Gottes sind. Und deshalb lohnt es sich auch zu danken. Und ihr habt es vielleicht auch schon selbst erlebt. Wenn man irgendwo Menschen begegnet und man bedankt sich, weil man vielleicht im Restaurant freundlicher bedient wird, dann wird das seine Wirkung haben. In einem Buch habe ich einmal gelesen, fangen wir heute an, für weniges zu danken, werden wir für morgen schon für mehr zu danken haben. Deshalb ist das, glaube ich, wichtig. Es verändert auch unser Leben, es verändert auch unsere Umwelt. Fangen wir heute an, für weniges zu danken, werden wir morgen schon für mehr zu danken haben. Ja, und wenn wir das hier anwenden, auf den Samariter, dann wissen wir, später hat er Jesus mehr zu danken als all die anderen. Er wurde außer am Körper ja auch in seiner Seele gerettet. Die anderen wurden nur körperlich heil. Er hat Rettung umfassend an Körper, Seele und Geist erfahren. Und eines fällt noch auf. Dankbarkeit bekommt man manchmal von denen man es am wenigsten erwartet. Hier ist es der Samariter. Wo man vielleicht gedacht hätte, naja gut, er hat so das wenigste Wissen über Gott und über diesen Jesus. Aber genau er kommt zurück. Und das andere ist, dass ihr alle schon auch erlebt habt, dass man jemandem zum Beispiel hilft, aber keine Dankbarkeit erfährt. Da ist man im Auto unterwegs, bleibt vielleicht stehen, damit andere durchfahren können. Und die fahren so durch, als wäre es die Selbstverständlichkeit der Welt, dass wenn sie kommen, die Straße frei ist. Und man denkt sich, nein, danke hätte er doch wenigstens sagen können. Oder man hilft irgendjemand anderem und er nimmt das hin und sagt nicht einmal Dankeschön. Und man geht so nach Hause und denkt sich, na, schade, wir hätten doch eigentlich noch ein Danke auch gerne gehört. Aber an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, helfen wir nur dann, wenn der andere auch eine Gegenleistung erbringt? Vielleicht, dass wir sagen, also im Mindesten muss er sich darüber im Klaren sein, dass er jetzt tief in meiner Schuld steht. Ich habe was gut bei ihm. Ja, so denken wir doch manchmal. Jesus ist ja anders. Er besteht nicht darauf, dass ihm Dankbarkeit entgegengebracht wird. Scheinbar kennt er auch die Menschen und weiß, dass sie oft nicht einschätzen können, wie viel er ihnen getan hat. Und Jesus geht auch nicht zu seinen Freunden oder zu seinen Jüngern oder es wird auch nicht in der Bibel berichtet, dass er sagt, die haben sich nicht bei mir bedankt, das sind ja unmögliche Leute, ich helfe hier nie wieder. Hat Jesus die Motivation, nur deshalb zu helfen, wenn er Dank bekommt? Ich bin sicher, Jesus würde auch den 9 jederzeit wieder helfen. Deshalb, wenn wir helfen, dann soll es darum gehen, dass wir aus der Liebe, die Jesus uns beigebracht hat, auf andere zugehen. Ohne dabei schon daran zu denken, dass der andere mich vielleicht mal wieder zum Essen einladen wird. Ohne darüber nachzudenken, welchen Gefallen wir von dem anderen, dem wir geholfen haben, vielleicht irgendwann mal wieder einfordern können. Denn wie oft geht es denn auch nicht uns so, dass wir Hilfe bekommen und es gar nicht bemerken? zum Beispiel von Gott. Er beschenkt uns täglich mit der Sonne, die am Morgen aufgeht, mit den Menschen, die er uns an die Seite stellt, mit der Natur, an der wir uns erfreuen können und viele weitere Geschenke, die jeder ganz persönlich in seinem Leben noch von Gott bekommt. Wie oft bedanken wir uns für diese Dinge? Wir alle wissen doch, dass man sich ganz leicht daran gewöhnen kann. Und all das, was zum eigenen Leben gehört, das nimmt man als selbstverständlich hin. Ja, und ein weiteres, wir wissen ja auch, manchmal beten wir nur dann oder besonders intensiv dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir diese Hilfe wirklich brauchen. Es ist ja gut, dass wir es tun, aber es ist schade, dass wir es nur dann tun. Ja, zum Schluss. Mit welchem dieser 10 Leute identifiziert ihr euch? Gerne identifizieren wir uns doch mit dem einen. Und vielleicht hat sich der eine oder andere auch schon gefragt, ja, warum predigt er uns das eigentlich? Wir sind doch alle hier, wir sind doch zu Jesus gekommen. Man müsste doch den 9, die da nicht gewesen sind, denen müsste man doch einmal predigen, die heute nicht da sind. Aber machen wir uns noch einmal bewusst, die 9 waren auch Menschen, die glaubten. Wir haben ja am Anfang gesagt, sie blieben so am Anfang des Glaubens stecken. Und ich glaube auch, bin fest davon überzeugt, dass auch gläubige Menschen Umkehr brauchen. Umkehr im Sinne einer Sinnesänderung, was es ja bedeutet, dieses Wort. Zinzendorf sagte einmal sinngemäß, wenn der Heide umkehrt, ist das ein Wunder. Kehrt der Fromme aber von seinen falschen Wegen um, dann ist das ein noch viel größeres Wunder. Ich glaube deshalb, dass es auch für uns eine Herausforderung ist, als gläubige Menschen uns von Jesus immer wieder herausfordern zu lassen. Dankbarkeit ist dabei eine therapeutische, ja eine heilsame Größe. Der eine kommt zu Jesus und wird ganz gesund, an Leib und Seele und Geist, ganz tief in seinem Herzen. Und auf seinen Dank bekommt er ja auch die Segenszusage von Jesus: Steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet. Und das ist der Unterschied. Dieser eine geht anders ins Leben als die 9. Er wird ganz gesund, er wird ganz heil. Was ist also die Botschaft dieser Geschichte? Ich möchte 3 Dinge nochmal uns vor Augen halten. Zuerst einmal, Jesus möchte uns im Glauben weiterführen. Er möchte uns vom Vertrauen, indem wir einfach sagen, jawohl, ich handle hier im Vertrauen auf Gott, weiterführen zu einer Erkenntnis, indem wir uns klar werden, wer wir sind, wer Gott ist. Und er möchte uns weiterführen zum Bekenntnis, dass wir Gott loben und preisen für all das, was er getan hat und ihm auch danken dafür. Und das Zweite ist, Jesus möchte uns wegführen von Stolz, Undankbarkeit, Vergesslichkeit, Gleichgültigkeit, Unzufriedenheit. Nicht das Negative soll uns beschäftigen, sondern Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit führt zur Lebenshingabe an Jesus. Und das führt zur wirklichen Rettung und Heilung. Und das Letzte, unsere Motivation, Gutes zu tun, soll nicht von den Geschenken oder soll nicht von der Erwartung des Dankes bestimmt sein. Wir leben ja auch von den Geschenken Gottes. Dankbarkeit ist dabei der Grundton heil gewordener Kommunikation mit Gott und unter uns Menschen. Ich hoffe, dass wir das praktizieren können und dass wir so selbst auch die Heilung und Rettung erfahren, die hier dieser eine erfährt, der zu Jesus zurückkommt. Amen. Lasst uns beten. Unser großer Gott, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank für all das Gute, das du für uns tust. Herr Jesus, wir haben in dieser Geschichte gesehen, dass du Menschen gesund machst, die zu dir kommen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns in unserem Leben auch immer wieder anrührst. Wir suchen auch dich. Wir wünschen uns auch Gesundheit für unser Leben, nicht nur körperlich, sondern umfassend. Hilf uns aber auch, Herr Jesus, dass wir nicht nur am Anfang zu dir kommen, sondern unser ganzes Leben mit dir gestalten. Lass uns immer wieder nach dir fragen. Geh du mit uns durch unser Leben und mach uns auch deutlich, dass du so vieles Gutes uns schenkst. Wir wollen dir Dankeschön dafür sagen. Und wir wollen dir das auch deshalb sagen, weil wir wissen, dass wir von dir abhängig sind. Nicht wir sind es, die etwas Großartiges tun, sondern du schenkst uns Leben und all das, was dazugehört. Danke, Herr. Geh du mit uns auch durch diesen Tag. Wir bitten dich um deinen Segen an diesem Sabbattag. Wir danken dir für diesen Tag der Ruhe, den wir erleben dürfen und für die Begegnung mit dir. Geh du mit uns heute, aber auch in unserem Alltag. Lass uns immer wieder erleben, dass du da bist. Wir denken auch an unsere Kranken. Wir denken an diejenigen, die ja auch diesen Draht zu dir nicht mehr so intensiv haben. Geh auch ihnen nach und lass auch sie verspüren, dass du da bist und dass du auch sie ansprechen möchtest. Hab herzlich Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.